Auf einer ganz langen Weltreise unterwegs sein, von der man ganz lange geträumt hat. Was macht das eigentlich mit einem, aber noch viel mehr? Was macht das auch mit den Freunden, Bekannten, mit der Freundin und so weiter? Das klären wir heute im Karriere-Marketing-Podcast wieder mit unserem tollen Gast Kevin, der uns erzählen wird, wie er seine Reise, seine Weltreise gestaltet hat und wie dann auch die Zusammenkünfte waren zwischendurch mit seinem besten Freund, mit seiner Freundin natürlich. Das heißt auch hier wieder auch viel fürs Herz heute, muss man auch mal sagen. Ja,
auf jeden Fall.
Also es lohnt sich definitiv hier reinzuhören. Bleibt dran.
Du hörst den Karriere-Marketing-Podcast. Karriere-Marketing-Podcast. Mit dem Mann fürs Marketing Christian Hilgers. Und dem Personalexperten Tobias Ganz. Tobias Ganz. Die Abkürzung für deine Karriere. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
All engine running. Da sind wir wieder. Kevin ist weiterhin zu Gast und will uns über seine spannende Reise erzählen. Und wir haben ja noch so ein paar offene Punkte aus den letzten Folgen, die wir abhandeln möchten. Darunter unter anderem, ja, der Weg zum Flughafen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, wo wir einsteigen können. Mhm. Wir haben viel darüber gesprochen, ne, was ist im Vorfeld zu erledigen, die ganze Planung, auch das Thema Umfeld, wie du emotional damit umgegangen bist, alles vorbereitet hast. Und ja, jetzt geht's aber wirklich los. Der Weg zum Flughafen. Magst du vielleicht mal so in die Situation nochmal reinspringen, ne, wenn du dich da nochmal reinversetzt?
Ja.
Wie war das?
Also, wenn ich jetzt zurückdenke, eigentlich relativ unspektakulär. Es war klar, der Flug ging von Frankfurt aus direkt nach Delhi. Und das war dann irgendwie so um 12 Uhr mittags an einem, ich glaube, Samstag, wenn ich mich nicht... es muss ein Samstag gewesen sein. Und meine Eltern, denen hatte ich gesagt, hey, ich müsste nicht nach Frankfurt mitfahren, das ist Quatsch. Genauso wie eigentlich fast allen meinen Freunden. Und ich habe meine Freundin dazu genötigt oder ihr gesagt, hey, es wäre cool, wenn du mich nach Frankfurt fahren könntest mit meinem Auto. Nee, stimmt gar nicht, es wäre ihr Auto. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ja, ich mache das gerne. Und dann hat aber mein bester Kollege, der Bennett, gesagt, also wenn mein bester Buddy jetzt für ein Jahr weg ist, dann komme ich mit und dann trinken wir ein paar Bierchen. Ja, da sind wir halt losgefahren nach Frankfurt runter und sind dann halt, wie gesagt, die drei runtergebrettert in Köln vorbei und ne, mein bester Freund hatte genug Bier dabei und das hat aber ein bisschen den Hintergrund, dass ich Flugangst habe und mit so 3-4 Bier im Kopf fliegt sich einfach entspannt. Ne, dann sitze ich da und dann sind mir auch die ganzen Turbulenzen egal und deswegen hat er da für mich gesorgt. Und ja, dann sind wir halt da runtergefahren, dann hatten wir auch noch Stau. Gott sei Dank hatte ich ja vorgeplant und ne, wir hatten, glaube ich, 2 Stunden Puffer noch mit eingeplant. Ne, sicher ist sicher, man will den ersten Flug nicht verpassen, wäre halt blöd. Und ja, dann kamen wir am Flughafen an, Koffer abgegeben, eigentlich so wie bei jeder anderen Reise auch. Es war jetzt nicht besonders, ich sag mal, emotional in dem Moment, sondern man hat erstmal funktioniert, so, man muss jetzt hier den Koffer abgeben. Und als der Koffer dann weg war und man dann halt so Richtung Security ging, dann merkte man schon so ein bisschen, die Situation wird schwierig, weil man jetzt weiß, man muss Tschüss sagen. Also, ich meine, klar, ich war da schon so betrunken und da Bennett halt auch, aber meine Freundin halt nicht. Und als wir uns dann da, also es gab noch eine Möglichkeit, direkt vor dem Security-Bereich nochmal sich in die Bar zu setzen. Dann haben wir in der Bar nochmal ein Bierchen getrunken und haben wir darüber geredet, wie das die nächsten Tage so ablaufen wird. Und ich hatte dann meiner Freundin auch noch gesagt, dass ich eine Überraschung für sie habe. Ich hatte nämlich für die ersten, ich glaube, 30 Tage hatte ich jeweils ein Geschenk, wo dann so ein kleines Päckchen drauf war mit dem entsprechenden Datum, wann sie das aufmachen darf und mit einem kleinen Gimmick drin. Also es waren am Anfang Briefe, es waren dann teilweise einfach Briefe in Kombination mit irgendeinem Müsli-Riegel oder irgendwas anderes und dann habe ich halt auch in den Briefen versucht, ihr dann den Start in den Tag einfach zu versüßen und dann halt so ein bisschen zu imitieren, dass ich noch da wäre, um ihr das Leben so ein bisschen zu erleichtern, weil für sie war es halt genauso wie für mich schwierig, aber für sie ist es, glaube ich, nochmal schwieriger gewesen, weil wenn man die Reise erlebt, dann ist man halt so on the road und man vergisst
genug anderes zu tun.
Ja. Man ist abgelenkt. Genau. Und sie bleibt ja dann praktisch zurück und fühlt sich ja dann verlassen in dem Moment. Und dann wollte ich einfach was da lassen, was sie dann da hat. Und ich glaube, das waren insgesamt 60 Päckchen, die ich dann halt im Vorfeld vorbereitet hatte. Und in jedem Päckchen war mindestens ein Brief, also eine Seite, die A4-Seite und noch irgendein Gimmick. Und dann gab es noch Weihnachtsgeschenke und so weiter.
Du hast ja 2 Jahre Zeit gehabt, hast gesagt. Ne?
Genau, ich hatte mich darauf vorbereitet. Das hätte ich die Fahrten von Essen nach Köln im ICE, habe ich dann immer Briefe geschrieben. Ja. Das war ganz schön. Also, als ich zur Arbeit gefahren bin. Ja, auf jeden Fall habe ich ihr das dann auch nochmal gesagt und dann ist sie dann nach Hause gekommen und hat das dann auch gesehen. Aber zu dem Zeitpunkt wurde es dann natürlich emotional und es war aber dann doch alles schneller, als ich gedacht hätte, dass es geht. Also meine Freundin war, glaube ich, in dem Moment auch so, dass sie sagte, okay, ich verdrücke jetzt gerade ein paar Tränen, aber geh. Mhm. Ja, also jetzt, wir haben uns so lange darüber geredet, wie diese Momente sein würde und wie es sein wird, dass wir uns jetzt trennen nicht trennen, aber zumindest räumlich trennen für ein Jahr. Und dann ging das halt schnell. Es waren so gefühlt 10 Sekunden, Kuss links, Kuss rechts, meinen besten Kollegen nochmal am Abend und dann Security nochmal umgedreht und da waren die schon weg.
Oh ja, okay.
Ich meine, mein bester Freund hat mir dann erzählt, auf dem Rückweg war es sehr gut, dass er dabei war. Mhm. Also sie war halt auch die Fahrerin, eher betrunken. Ja. Und sie hatte natürlich dann diese 2 Stunden Autofahrt doch ein Tränchen mehr verdrückt. Mhm. Und es war schön, dass sie so einen seelischen Beistand dabei hatte. Und mein bester Freund hat jetzt sein Bestes gegeben. Und dafür danke ich ihm auch nochmal an der Stelle. Falls du das hörst, Bennett, danke. Und das war halt ganz schön. Aber für mich ging es dann einfach relativ knallauffall los. Und ich bin in den Flieger rein, hatte mich witzigerweise neben einen Inder gesetzt. Oder ich hatte halt die Sitzreihe wie 28 oder so, saß dann in Reihe 26, 27 oder irgendwas, keine Ahnung. Da saß ein Inder neben mir aus Delhi und dann fing er an, so eine Geschichte zu erzählen. Und dann habe ich eigentlich den gesamten Flug lang mit dem verquatscht. Und dann irgendwann bin ich in Delhi gelandet. Er hat sich verabschiedet. Ich musste dann in die nächste Maschine nach Kathmandu. Und dann bin ich in Kathmandu angekommen. Und dann gab es eigentlich nur 2 Sachen. Wie komme ich zum Hostel? Wie komme ich an meine SIM-Karte? Und komme ich überhaupt rein? Ich habe ja eine Visa organisiert, aber ob das alles funktioniert, das war mir vorher nicht klar. Ich habe auch so Geschichten gehört, dass man da vorher noch $10 reinlegen muss in den Ausweis oder den Reisepass. Aber das war nicht so. Das war alles sehr konform und legal, was da abging. Am Flughafen gab es direkt eine SIM-Karte. Ja, und dann war ich plötzlich mal im Hostel, was ich ja vorher gebucht hatte.
Und wie bist du da hingekommen? Also ich stelle mir jetzt vor, Flughafen ist ja doch nochmal irgendwie zentraler ein Ort.
Ja, aber Kathmandu, also es ist zwar eine große Stadt, aber der Flughafen ist eher so groß wie der hier in Dortmund.
Oh, okay.
Also wahrscheinlich sogar eher kleiner. Also das Gebäude da, das Hauptgebäude, wo der Check-in und so stattgefunden hat, das war wirklich klein. Also nicht vergleichbar mit einem riesigen Airport. Es war eher so ländlich. Also liefen ein paar Kühe so entlang, so gefühlt. Und also ganz anders. Und das Schöne war halt, dass es so nah war, dass ich einfach das nächstbeste Tuk-Tuk nehmen konnte, also als Taxiersatz, und mich dann der Tuk-Tuk-Fahrer wirklich zum Hostel gefahren hat, weil er auch wusste, wo ich hin muss. Also das, als guter Tuk-Tuk-Fahrer in Kathmandu kennt man alle Hostels auswendig. Und es war ja auch offensichtlich, dass ich als Mensch mit heller Farbe und einem riesigen Rucksack ganz klar zu irgendeinem Hostel wollte. Also die haben dann schon auf mich gewartet, mehr oder
weniger. Okay, wir hatten im Vorgespräch auch mal so das Thema Logistik angesprochen, im Sinne von, jetzt sind wir hier in Deutschland, können einen Wasserhahn zum Beispiel aufmachen und können was trinken. Das sieht ja in Nepal höchstwahrscheinlich ganz anders aus. Wie geht man da mit solchen logistischen Themen um? Weil auch für 365 Tage, also irgendwie musst du ja auch solche Sachen vorplanen, gerade wenn du in Gegenden unterwegs bist, die halt wenig Zivilisation haben auch.
Das ist eine gute Frage und das ist tatsächlich so, dass ich mir am Anfang gar keine Gedanken gemacht hatte. Ich meine, ich lebe in Deutschland, Wasserhahn auf, Wasser ist da, kann ich trinken, easy peasy. Ich bin aber dann natürlich, im Vorfeld hatte ich ja recherchiert, welchen Weg ich da wählen möchte und bin dann von Foren zu Foren gesprungen und dann hieß es natürlich auch, Wasserversorgung, Achtung, ne, trinkt nicht überall das Wasser. Das wird dann gerne mal abgekocht oder sonst wie, aber das funktioniert nicht immer und manchmal ist es vielleicht doch nicht abgekocht.
Hol die Hörer und Hörerinnen vielleicht nochmal kurz ab, warum?
Genau, also ab einer gewissen Höhe ist der Siedepunkt von Wasser einfach deutlich niedriger. Das heißt, das Wasser fängt schon bei, ich sag mal, 80 oder 85 Grad an zu dampfen. Und das heißt, die Bakterien, die sich im Wasser befinden, die werden nicht abgetötet, weil die meisten Bakterien ja irgendwie bis 100 Grad überleben können oder viele Bakterien. Ja. Und deswegen ist das halt nicht sicher. Ne? Hier funktioniert's, hier ist es gar kein Problem, Wasser abkochen, dann kannst du es trinken. Da halt nicht. Und dann musste ich natürlich im Vorfeld mir eine Alternative überlegen. Und dann heißt es halt Chlorpillen. Das heißt, man hat dann wirklich seine 1,5 Liter Wasserflasche, wo man dann halt eine Chlorpille reintut und Wasser rein. Und dann schüttelt man ein bisschen, wartet eine Viertelstunde. Und dann ist das Wasser halt gereinigt. Schmeckt halt nicht so gut. Ne? Ich hatte mir im Vorfeld dann auch mehrere Produkte bestellt, weil ich mir dachte, vielleicht gibt es da einen Unterschied zwischen. Ja, es gab schon ein bisschen Unterschied, aber unterm Strich schmecken die alle ein bisschen doof. Also ich war auch ganz froh, dass ich dann, in Nepal, also in Kathmandu selbst, habe ich dann doch zur Plastikflasche irgendwo im Supermarkt gegriffen. Aber sobald ich dann wirklich in den Bergen unterwegs war, habe ich mich 3 Wochen lang nur von Bächen, Flüssen und sonst wie ernährt, in Anführungsstrichen. Also ich habe halt mein Wasser daher konsumiert. Hat funktioniert, ich hatte keine Bauchschmerzen, Auch das Thema Essen ist natürlich so eine Sache.
Das wäre jetzt die nächste Frage.
Genau. Also. Ja, also wie komme ich an Essen? Ich meine, ich kann ja schlecht in den Wald gehen und jagen. Ich habe gar keine Ahnung von Jagen. Das wird so nicht funktionieren. Das Gute war halt, es war relativ einfach. Also muss ich vorstellen, in den Bergen, man bucht nichts vor, sondern man läuft einfach los. Und da gibt es halt natürlich viele kleine Siedlungen. Teilweise nur, weiß nicht, 3-4 Häuser. Teilweise auch nur ein einziges Haus, was einfach mitten in den Bergen irgendwo steht. Man geht dahin, klopft an und fragt, ob man da übernachten darf. Und die sind mittlerweile halt schon darauf eingestellt, dass da Leute hinkommen. Das heißt, oftmals hat man in diesen Gebäuden nochmal eigenständige Räume und die bieten dann auch in den meisten Fällen eine Kleinigkeit zu essen an. Sei es eine Portion Reis. Ich glaube, dieses Nationalgericht, was ich da gegessen hatte, das hieß Dal Bhat. Und das ist Reis mit Gemüse. Es gibt da wohl auch Variationen, wo dann noch Fleisch mit dabei ist, aber Vorsicht, also für alle, die nach Nepal wollen. Ich hatte mit einigen Backpackern, die man doch getroffen hatte auf dem Weg, gesprochen. Alle, die irgendwie Fleisch gegessen hatten, hatten danach so ein bisschen Probleme in der Darmregion. Deswegen, wenn man vegetarisch bleibt, und ich bin definitiv kein Vegetarier, aber da für diese 3-4 Wochen war ich es dann, war alles super. Also ich meine, die Chlorpillen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man Reis und vor allem viel Reis, ne, man verbraucht ja auch viel Energie, aber da ging das eigentlich über diese Lodges, die man dann einfach spontan
besucht hat. Hast du abgenommen in der Zeit?
Oh ja.
Also deutlich.
Deutlich. Also das ist auch etwas, was mein bester Freund immer wieder sagt. Es gibt nämlich ein Foto von mir, das dann ein paar Wochen, nachdem ich in Nepal war, da war ich in Thailand. Und ich war dann, ne, wie sagt man das, irgendwie so super skinny. Also ich hatte praktisch gar keinen Speck mehr am Bauch. Und man hat dann auch schon so diese Sixpack-Anfänger gesehen. Und dann hatte ich auch irgendwie so eine Winner-Pose gemacht, weil ich gerade auf irgendeinem Berg geklettert bin. Und da gibt's halt ein Foto, wo ich wirklich aussehe wie ein Model. Und ich sehe definitiv nicht mehr aus wie ein Model, eher so wie so ein Braunbär. Und da sagt der Bennett, er wünschte, er würde genauso aussehen wie ich auf diesem einen Foto. Also ja, ich habe, muss ich vorstellen, wir haben uns ja zwischen 12 und 20 Kilometern an Laufstrecke jeden Tag eingeplant. Das klingt erstmal nicht viel, ne, wenn man sich das überlegt, 12 Kilometer irgendwie einmal um die Kemnade rum oder so, super entspannt. Aber man muss natürlich mit einrechnen, dass man natürlich Höhenmeter macht. Ne? Das heißt, der erste Tag fing dann schon tatsächlich an mit, wir starten auf 1400 und gehen hoch auf 3000. Ja, an so einem gewöhnlichen Tag machst du halt auf diesen 12 oder 20 Kilometern, machst du halt von 1400 hoch auf 3000 und wieder runter auf 1500. Und dann wieder hoch auf 2600 und dann wieder runter. Das ist das sogenannte Nepali-Flat. Ja. Also ne, es ist halt nicht wirklich flach, aber es geht immer hoch und runter, hoch und runter. Und dann hat man an so einem gewöhnlichen Tag gerne mal 3.000, 4.000, 5.000 Meter, Höhenmeter gemacht, hoch und runter. Ja. Das kostet halt Energie.
Ja. Wenn man das jetzt in Verhältnis setzt zu dem üblichen Alltag eines ITlers, dann ist das ja, glaube ich, schon mal ein ganz anderer Kalorienverbrauch an der Stelle.
Ja, das stimmt, definitiv. Ja. Aber wie gesagt, das mit dem Essen, das hat ganz gut funktioniert. Das war auch, wie gesagt, nicht geplant. Es gibt ja auch keine Möglichkeit zu planen. Es gibt keinen, der da oben Internet hat und der bei, weiß nicht, Hostelbookers oder so sagt, hier, ich habe eine Lodge und da könnt ihr alle hin. Das funktioniert ja ganz anders. Das läuft dann wirklich, du klopfst an, fragst, ob es geht. Die können dann meistens 3-4 Worte Englisch, dann geht es nur um den Preis, ne? Dann verhandelt man den Preis und es ist wirklich günstig, weil Nepal auch eins der ärmsten Länder der Welt ist. Das ist leider die traurige Geschichte an der Stelle. Das heißt, man zahlt am Anfang, wenn man noch relativ weit unten ist, irgendwie so 2 Euro umgerechnet für ein Bett und eine Mahlzeit, also ein ordentliches Abendessen mit Reis und Gemüse. Wo man sich denkt, ne, 2 Euro, das ist spottbillig. Und das ist aber trotzdem genug für sie, weil das Jahreseinkommen eines Nepali, ich glaube, durchschnittlich liegt bei 80, das Monatseinkommen liegt bei 80 Dollar. Und das heißt, das Jahreseinkommen dann irgendwie bei 800, 900 Dollar oder sowas. Das heißt, sie freuen sich eigentlich, wenn wir da sind, weil sie dann noch zusätzlich dann erwähnte Mars- oder Snickers-Riegel verkaufen können für einen Preis, der dann höher ist. Aber hey, uns tut das nicht weh und die machen sich dann auch ein Geschäft dabei. Und da hat man sich auch gerne unterstützt. Also ich fand es am Anfang auch komisch, für 2 Euro immer zu übernachten. Aber je höher man gekommen ist, also je näher man an das Basecamp herangekommen ist, desto teurer wurde es auch. Ich glaube, die letzte Übernachtungsmöglichkeit, die lag dann schon bei 15 Euro oder sogar 20. Aber das hat man dann gerne bezahlt, weil man verstanden hat, hier oben überlebe ich es nicht, wenn ich nicht eine Unterkunft habe. Wenn dann wirklich mit Schnee und Wind und nachts wird es da plötzlich minus 10, 15 Grad.
Würden wahrscheinlich oder können wahrscheinlich auch deutlich mehr nehmen.
Wahrscheinlich könnten sie das, machen sie nicht. Also ist es wahrscheinlich immer noch ein gutes Gehalt, was sie dann da bekommen. Im Verhältnis zu anderen Leuten, die in Kathmandu vielleicht, ne, wie gesagt, diesen 1 Euro am Tag verdienen oder sowas. Aber ja, das funktioniert halt. Also Logistik war einfacher, als ich es geplant hatte oder nicht geplant hatte.
Wie lange warst du in Nepal dann insgesamt?
Ich müsste ungefähr 17 oder 18 Tage auf der Strecke gewesen sein, also wirklich nur in den Bergen, plus die 5 Tage vorher und dann noch einige Tage nachher, um einfach mal runterzukommen. Weil wenn man halt wirklich 17 Tage jeden Tag seine 12 bis 20 Kilometer macht, hoch, runter, irgendwann freut man sich einfach mal ein paar Tage lang nichts zu tun, sich irgendwie ein Bierchen zu trinken und einfach mal zu verarbeiten, was eigentlich in den letzten 3 Wochen passiert ist. Das waren ja dann nur knapp 3 Wochen. Und diese ganzen Bilder, Eindrücke, und das muss man erstmal alles verarbeiten. Das heißt, unterm Strich war ich einen Monat, ein bisschen mehr als einen Monat in Nepal.
Hast du in der Zeit irgendwie mal an Arbeit gedacht?
Also ich glaube, in dem Moment, wo ich in den Flieger gestiegen bin in Frankfurt, war Arbeit gar kein Thema für mich. Also für mich persönlich, ich hatte mir in gewisser Weise Arbeit mitgenommen, aber ich sehe das nicht als Arbeit. Ich habe halt jeden Tag ein Video gedreht und das halt noch nachts, wenn Alex dann schlafen gegangen ist, also der Kollege, den ich kennengelernt hatte, der mich dann begleitet hatte, habe ich dann wirklich noch mal 3 Stunden geschnibbelt, hatte einen kleinen Laptop dabei und habe das dann auch noch kompiliert und dann halt versucht, auch noch hochzuladen bei YouTube, wenn es funktioniert hat. Hat nicht jeden Tag funktioniert, weil ich ja schon erwähnt hatte, WLAN gab es gar nicht. LTE gab es an manchen Stellen. Das heißt, es gab auch Momente, wo wir dann tags, wo ich festgestellt habe, oh, Alex, wir haben hier LTE. Wir müssen jetzt leider 2 Stunden stehen bleiben, damit ich mein YouTube-Video hochladen kann. Solche Geschichten sind dann auch passiert.
Okay.
Und das war dann schon eine gewisse Arbeit, die ich mir gemacht hatte, weil ich das einfach Video dokumentieren wollte, was da passiert ist. Und ich guck's mir immer noch gerne an. Das ist immer noch bei YouTube verfügbar und es ist immer noch schön, das irgendwie zu sehen, was ich da so erlebt habe.
Da setzen wir natürlich auch den Link in die Podcast-Beschreibung rein.
Auf jeden Fall.
Ja,
auf
gerne. Fall. Gerne.
Ich glaube, das ist sehr spannend, da mal reinzuschauen. Von daher, Empfehlung an der Stelle, sich das Ganze mal anzugucken, ja, live und in Farbe.
Ja, guckt sich an, meine Qualen. Also meine Freundin sagt ja immer, ich würde immer gequält gucken auf den Videos. Liegt auch daran, dass ich viel zu viel Gepäck dabei hatte, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte dann irgendwie 20 Kilo auf dem Rücken. Das war echt keine gute Entscheidung. Ich hätte auch mit weniger auskommen können.
Wo ging es dann nach Nepal hin?
Genau, nach Nepal, ich hatte ja gesagt, man musste ja runterkommen. Ich hatte ja dann ein paar Tage in Kathmandu verbracht und bin dann nach Bangkok geflogen, wo man sich dann denkt, entspannen in Bangkok. Bangkok ist ja eigentlich eher für Party und High Life irgendwie gedacht. Aber ich habe mich tatsächlich da so ein bisschen außerhalb von der Innenstadt breit gemacht. Also viel mit Thai-Massagen, meinen ganzen Körper mal so ein bisschen durchgearbeitet. Vor allem die Beine, die ja wirklich hunderte von Kilometern gelaufen sind. Da war ich halt ein paar Tage dann in Bangkok und bin dann weiter nach Malaysia, weil ich dann wusste, dass meine Freundin auch noch dazukommen sollte. Mhm. Also die sollte dann ungefähr nach so 2, 2,5 Monaten dazukommen. Und deswegen bin ich dann schon mal vorgereist nach Malaysia und habe sie dann praktisch erwartet.
Und wie ist das Gefühl dann? Du hast eine Erfahrung gemacht, gehst da mit einem ganz anderen Erlebnis rein und ich könnte mir vorstellen auch, du brennst da, ich möchte das erzählen, das war so toll und so weiter und so weiter. Jetzt kommt sie mit einem ganz anderen Gefühl daher vielleicht auch, ihr trefft euch in einem vielleicht neutralen oder eher neutralen Setting oder so. Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da?
Es prallen erstmal 2 Welten aufeinander, weil für mich, ich war ja die ganze Zeit auf Achse, ich habe Leute kennengelernt, ich habe Qualen erlitten und dann geht die Zeit auch sehr schnell. Und für sie waren diese 2 Monate halt eine lange Zeit. Ich meine, wir hatten versucht, miteinander zu kommunizieren, immer wieder mal über Skype oder auch telefonisch, aber das ist natürlich auch schwierig, weil sie hat auch weiterhin gearbeitet, ich war in einer anderen Zeitzone unterwegs. Das heißt, das war nicht unbedingt immer gewährleistet, dass wir uns wirklich täglich gesprochen haben, vor allem in den Bergen nicht. Das war aber auch im Vorfeld klar, das hatte ich ja auch gesagt. Und
vor allem, sie muss ja auch wahrscheinlich zwischendurch auch durchaus mal Angst gehabt haben, also weil du bist da in einem Gebiet unterwegs.
Ja.
Da kann halt schon viel passieren, oder?
Ja, ich glaube, ein bisschen Angst konnte ich also sowohl ihr als auch meiner Mutter nehmen, weil ich ja dann diese Videos immer wieder hochgeladen hatte. Das heißt, spätestens nach 3 Tagen oder so, wenn ich mal wieder einen LTE-Spot gefunden hatte, gab es dann halt wieder neuen Content von mir. Teilweise auch 2, 3 Videos hintereinander weg, weil ich ja wirklich konsequent jeden Tag ein Video gemacht hatte. Und das heißt, die Leute wussten, der Kevin lebt noch, er ist nicht irgendwie in den Bergen verschollen oder sowas. Das heißt, ich glaube, da konnte ich ein bisschen Ruhe geben. Und als ich dann in Bangkok war, war es ja dann wieder entspannt. Dann habe ich mir halt auch eine SIM-Karte da geholt und war dann halt eigentlich tagtäglich erreichbar. Wir haben viel über WhatsApp kommuniziert und mussten uns dann explizit dann schon noch irgendwie auf einen Zeitslot einigen, weil wir uns dann wirklich im Videocall mal sehen. Und es hat schon funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ist es so gewesen, dass für mich diese 2 Monate sehr schnell vorangegangen sind. Und bei ihr war es dann doch eher etwas Langwieriges. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo wir uns wiedergesehen haben, da auch verschiedene Erwartungswerte da waren. Für mich war es so, hey, du bist wieder da, so nach dem Motto, du warst ja gestern erst weg, so nach dem Motto. Und für sie war es dann doch eher was Emotionaleres als für mich. Mhm. Und das führte auch dazu, also ich meine, diese 2 Wochen, die wir dann in Malaysia hatten, die waren wunderschön. Ne? Also es war total toll, sie dann wirklich in einem anderen Land gemeinsam Abenteuer zu erleben. Und wir haben viele Strände gesehen, wir haben einen Roller gefahren und das waren echt viele Impressionen, die wir gemeinsam geteilt haben. Aber nichtsdestotrotz war da sowas im Hintergrund. Und dieses im Hintergrund, das hat sich dann herausgestellt als dieser Tag, wenn sie wieder fährt. Mhm. Weil dann kam diese Ungewissheit, wann sehen wir uns eigentlich wieder? Malaysia war im Vorfeld geplant. Und wir hatten auch gesagt, dass wir uns nochmal treffen wollen. Aber wir haben nie darüber geredet, wo, wann und wie sie das einrichten kann. Weil sie hat ja auch immer noch einen Job. Ne? Also ich meine, sie kann sich da nicht einfach immer frei nehmen, wenn sie möchte. Und das waren vor allem die letzten Tage, bevor sie dann wieder geflogen ist, so ein kleiner Downer, der dann so, oder dieses Damoklesschwert, was über einem hing. Man wusste genau, es fällt irgendwann. Aber man wusste nicht genau, wie man sich dann wieder verabschieden sollte. Und das war hart. Also das war schon, auch wenn ich eigentlich das Gefühl hatte, ich wäre da nicht so emotional gewesen, weil für mich die Zeit so schnell rumging, war es dann trotzdem so, okay, jetzt heißt es wieder Tschüss sagen. Mhm. Und dann hatte ich sie aus dem Flughafen gebracht und dann ging es mir auch an dem Tag nicht so gut. Also ich habe mich dann im Endeffekt wieder ins Hostel gelegt und habe den ganzen Tag einfach nur noch verpennt, weil ich doch ziemlich traurig war an der Stelle. Aber das Leben musste ja weitergehen und meine Reise musste auch weitergehen und dann hatte ich noch 2 Wochen in Malaysia, die ich dann halt auch noch ein bisschen gereist bin und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich dann so diese Sehnsucht, die ich hatte nach ihr, die war relativ stark, aber sobald man dann doch wieder abgelenkt wird, flacht sie wieder ab und das ist auch ganz gut so, weil sonst hätte ich die Reise nicht so fortführen können. Und wenn ich andauernd im Hinterkopf hätte, so ich vermisse sie so doll und das habe ich wahrscheinlich irgendwo ganz tief in meinem Herzen, aber man wurde ja dann doch wieder von den Impressionen von anderen Menschen, von Dingen, die man kennengelernt hat und sonst wie dann abgelenkt und dann ging es auch weiter. Und dann hatte ich mich tatsächlich schon so nach einer Woche oder so wieder komplett in meinen Reisemodus verabschiedet und ich wusste auch, dass ich danach nach Malaysia nach Japan fliegen sollte, wo mein bester Kollege dazukommen sollte. Und da habe ich mich natürlich mega drauf gefreut. Ne? Also Bennett und ich, wir in Tokio, total cool. Und dann hat man das wieder versucht zu verdrängen. Wohingegen ich weiß, dass es für Sarah natürlich schwierig war. Und sie hatte halt eine ganz andere Position an der Stelle. Wie gesagt, dann sind wir halt in Tokio gewesen, in Japan.
Aber wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, wäre das denn ein Tipp oder wäre es überhaupt möglich gewesen, im Vorhinein direkt einen zweiten Termin irgendwie noch festzuzurren, wie ihr es mit Malaysia gemacht habt? Oder warum habt ihr es nicht gemacht?
Die Schwierigkeit bestand darin, dass ich mir zwar im Vorfeld eine Bucketlist gemacht habe, wo ich gerne hin möchte, aber ob das alles so passt, habe ich auch teilweise von Flugpreisen abhängig gemacht. Also wenn ich jetzt beispielsweise in Japan war und ich wusste nicht genau, was mein nächster Stopp ist, habe ich einfach mal hier so eine Seite besucht, wo man halt Flüge raussuchen kann und habe geguckt, okay, dieses Land steht auf meiner Liste, das passt schon, das ist auch Richtung Osten, weil das war ja der Plan, immer Richtung Osten reisen, nehmen wir. So, und damit ist natürlich schwierig.
Also halt man da auch mal fest, auch deine Flugroute war nur bis Nepal oder bis wohin war sie geplant?
Also ich hatte nur den einen Flug geplant und dann hatte
auch
ich
bezahlt.
Und dann hatte ich praktisch, als ich unterwegs war in Nepal, hatte sich Bennett dann auch den Flug und auch Sarah hatten sich die Flüge jeweils nach Malaysia und nach Japan gebucht.
Das heißt dann, erst da hattest du dann auch ein konkretes Datum?
Genau, und da musste ich dann auch zusehen, dass ich dann an dem Tag dann da stehe, dass ich die nicht alleine lasse, so nach dem Motto. Weil ich meine, die fliegen um die halbe Welt für mich und wer bleibt, wenn ich sie hängen lasse? Das heißt, da habe ich mir dann auch die Flüge noch dazu gebucht. Und der Rest war dann auch wirklich spontan. Also das die weiteren Besuche, also Sarah hat mich dann nochmal in Sri Lanka besucht. Jetzt werden die meisten Leute, die sich ein bisschen auf der Weltkarte auskennen, sich überlegen, Moment mal, der war vorher in Japan und dann will er wieder nach Sri Lanka. Das ist definitiv nicht der Osten. Ist halt so passiert. Und wir haben festgestellt, die Flüge waren nach Bali und sowas zu teuer und das hat auch viel zu lange gedauert. Also musste ich ihr dann entgegenkommen. Und das konntest du vorher einfach nicht abschätzen. Also ich wusste auch nicht, wann, weil sie auch nicht wusste, wann sie Urlaub bekommt. Und deswegen, also die ersten 3 Flüge mit Tokio als Ziel, mit Kuala Lumpur als Ziel in Malaysia und halt Nepal, die konnte ich halt absehen und der Rest war freie Schnauze.
Das heißt also, das, was man ja auch an der Stelle nochmal festhalten muss, sowas jetzt auch für sich zu planen, wenn man so einen Traum hat und das auch arbeitstechnisch zu regeln und so weiter, wir sind ja immer noch auch ein Karriere-Podcast. Mhm. Aber es hat ja immer, und das ist ja in vielen Kontexten, das ist ja auch im eigenen Beruf so und so weiter, alles, was man macht, hat auch eine Auswirkung auf einer zweiten, dritten, vierten Ebene irgendwie. Klar. Das heißt, das auch unter einen Hut zu bringen, hättest du dir das so krass vorgestellt oder waren das Gedanken von dir, wie das auch andere Menschen beeinflussen wird oder welchen Einfluss es hat?
Also mir war bewusst, dass ich einen sehr großen Einfluss auf Sarah nehmen werde. Die anderen Personen, also auch mein bester Kollege, da hatte ich in dem Sinne keinen Einfluss. Also der hat sich halt gefreut, wenn ich mich mal melde, wenn ich ihm ein Video schicke. Aber wir haben halt so eine Beziehung zueinander. Wir verstehen uns auch, wenn wir uns mal einen Monat nicht hören. Ne? Mhm. Also wir haben da nicht so diesen Anspruch, dass man sich dringend deswegen jeden Tag hören muss oder sowas. Wir sind halt echt schon seit sehr, sehr langer Zeit wirklich dicke Freunde und sind dick und dünn gegangen und so weiter. Und daher war das eigentlich entspannt. Das heißt, mein eigentlicher Einfluss, den ich hatte und der mir im Vorfeld auch klar war, war der auf Sarah. Und man muss aber auch ehrlich gestehen, also man kommt halt irgendwann in so einen Reisemodus. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Die ersten Schritte sind noch so ein bisschen tapsig, weil man sich denkt, man muss mal gucken, wie läuft das gerade hier. Aber so nach dem zweiten, dritten, vierten Land kommt man halt in so einen Modus, wo man dann auch so ein bisschen die eigentliche Realität und Wirklichkeit, die man zu Hause, stehen lassen hat und abgestellt hat für ein Jahr, die vergisst man. Mhm. Man ist halt ein anderer Mensch unterwegs, man achtet viel mehr, also ich war ja auch allein unterwegs, man achtet viel mehr darauf, wie komme ich zum nächsten Essen, wie komme ich zur nächsten Stelle, und vor allem auch die ersten Monate waren noch sehr stark so Sightseeing getrieben, ne? Also wenn ich irgendwo hin wollte, sei es jetzt in Bangkok oder sonst wie, erstmal die ganzen Sightseeing-Spot abklappern. Irgendwann verliert sich das, irgendwann ist man der ganzen Sightseeing-Sache einfach satt. Man hat keine Lust mehr auf den nächsten tollen Tempel, den höchsten tollen Berg. Mhm. Irgendwann versucht man, sich dann anderen Sinn irgendwie zu suchen in dieser Reise. Und das war dann auch so eine kleine Entwicklung, die ich dann halt hatte. Aber im Grunde genommen, in dieser ganzen Entwicklung, die ich hatte, hatte ich immer im Hinterkopf, dass ich ja doch noch irgendwie der Kevin bin, der halt wieder nach Hause kommt. Und ich hatte dann auch zwischenzeitlich so ein bisschen Sorge, wenn ich das jetzt alles hier durchmache, bin ich dann vielleicht ein anderer Mensch. Also komme ich nach Hause und ich passe vielleicht nicht mehr zu Sarah oder ich passe nicht mehr in die IT-Welt. Ich passe vielleicht nicht mehr in die Karriere, also in die ich halt eingeplant hatte. Das sind schon Dinge, die einem dann durch den Kopf gehen, wenn man halt sehr viel Zeit hat, und die hatte ich.
Und wie das dann passiert ist, das klären wir übrigens in der nächsten Woche, in der nächsten Folge nämlich. Beziehungsweise wir werden dann noch ein, zwei andere Sachen nochmal aufgreifen, die ich jetzt aus Zeitgründen abcanceln würde. Cancel Culture hier im Karrieremarketing-Podcast. So sieht das nämlich aus. Wir haben ja dann aber auch den einen oder anderen schönen Cliffhanger. Das heißt, lohnt sich auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal einzuschalten. Ganz, ganz definitiv. Und ich würde sagen, wir beenden heute einfach mal ganz krass ohne Marketing.
Hardcut ohne Marketing. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt an den lieben Kevin, schreibt es gerne in die Kommentare. Er wird euch antworten.
Habt eine schöne Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Karriere-Marketing-Podcast. Karriere-Marketing-Podcast. Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing. Karriere.marketing. Tranquility Base here. The Eagle has landed.